KI ist sau unwitzig. Ihr könnt es ausprobieren, indem ihr einfach irgendwie ChatGPT fragt, ob euch das Gerät mal einen Witz erzählen kann. Ihr werdet feststellen, es funktioniert einfach nicht. Oder wir probieren es jetzt einfach mal hier gerade live. Liebe Kollegin, erzähl mir doch mal einen Witz.
Warum können Geister so schlecht lügen? Weil man direkt durchschaut.
Aha, ja. Also wir haben es gehört. Das ist irgendwie, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und ich möchte heute mal über KI und Comedy sprechen. Und dazu habe ich mir einen Comedy-Experten, könnte man sagen, eingeladen. Er ist einer der erfolgreichsten Comedy-Autoren des Landes. Wirklich so 10 Jahre Internetgeschichte geprägt mit seinen Gags. Und heute ist er hier und erzählt so ein bisschen darüber, wie er KI eigentlich nutzt. Denn irgendwie hat Schlecki Silberstein, um den es heute geht, eine KI-Boutique-Agentur gegründet. Und da möchte ich natürlich wissen, was hat es damit auf sich und warum nutzt man KI für Comedy? Ich bin Max Mundhenke, ihr hört Kollegin KI. Hallo Schlecki Silberstein.
Hallöchen.
Wie fandst du den Witz?
Doch, du, schon mal schlechtere gehört, aber auch bessere.
Ja, ist Grimme-Preis verdächtig?
Nee, das nicht. Aber da kommen wir bestimmt auch noch zu. Du hast jetzt einmal gesagt, die sollen einen Witz erzählen. Aber wir wollen ja iterativ arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt 20, 30 Mal versuchst, mit dem Ding einen Witz zu erarbeiten, dann kommt auch was bei rum.
Ja.
Aber halt eben, ist ja nur ein zweites Gehirn. Dein erstes brauchst du auch noch. Also das geht eben nur im Koop-Modus.
Perfekt, guter Einstieg. Lass uns über Gehirne reden. Dein Gehirn ist schon eine ganze Weile aktiv. Du hast 2011 oder 2012, glaube ich, mit Spiegel Offline angefangen. Das war damals ein Blog, wo du so Internet-Sachen erklärt hast und bist dann relativ schnell irgendwie zum Comedy-Autor geworden und zwar für alle möglichen Formate. Und vielleicht steigen wir 2016 ein, weil ich glaube, da wurde es dann wirklich spannend. Da bin ich dir nämlich auch das erste Mal mehr oder weniger begegnet. Und zwar habe ich damals bei Funk gearbeitet. Ich war in Mainz, da hieß das ganze Ding noch Junges Angebot von ARD und
ZDF.
Ja,
das hatte noch keinen Namen.
Ja. Und wurde dann während meiner Zeit, ich war nur ein paar Monate da, wurde das Ding dann irgendwann mit Pauken und Trompeten in Funk umbenannt. Und haben alle gesagt, ja gut, dann arbeiten wir jetzt halt weiter mit neuem Namen. Und da gab es so eine Broschüre mit den ersten Funkformaten, die offiziell zum Content-Netzwerk von ARD und ZDF gehörten. Und da war auch das Bohemian Browser Ballett mit dabei. Heute heißt nur noch Browser Ballett, wenn mich nicht alles täuscht. Bist du bis heute auch noch Chefautor? Ja, hast in der Zwischenzeit aber mit vielen anderen Comedians zusammengearbeitet, mit Aurel Merz, mit der Bild- und Tonfabrik, glaube ich, auch. Du hast eine ganze Menge Gags geschrieben und eigentlich hat jeder schon mal irgendwie ein Video oder irgendwas von dir im Internet gesehen. Wie hat sich Comedy seitdem entwickelt? Kannst du vielleicht mal so, lass uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen.
Comedy entwickelt sich ja immer genauso, wie sich eine Gesellschaft auch entwickelt. Und 2016 war alles noch ein bisschen lockerer, muss man sagen. Ne? Also es gab 2016 gab es auch noch nicht sowas wie Kulturkampf. Das Wort konnte man noch gar nicht. Man durfte nicht mehr die Gags erzählen, die man noch in den 90ern erzählen durften. Aber es war eine lockerere Zeit. Und jetzt eben ist es so, das merkt man auch, wenn man eben mit so Redaktionen arbeitet. Es ist einfach weniger locker, da kann keiner was für, das ist die Zeit, in der wir leben, aber ich würde zum Beispiel auch jetzt gerade, würde ich auch gar kein Comedy-Format mehr machen, also da würde ich erstmal warten, aber die Zeit für Comedy ist jetzt gerade, also gerade für politische Comedy, die ist jetzt gerade einfach doof, das macht keinen Spaß gerade.
Ist das der Grund, warum du dich aus der Comedy zurückgezogen hast quasi und jetzt eine eigene Agentur, und zwar eine KI-Agentur gegründet hast? Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat eigentlich?
Naja, es ist ja so, das Browser-Ballett lief jetzt 10 Jahre und in den 10 Jahren ist das Budget immer weiter geschrumpft. Mhm. Ne? Das wurde immer knapper, immer knapper, immer knapper und irgendwann so knapp, dass ich schon vor 2 Jahren so dachte, ey, also mit den Budgets, da können wir nur noch 2 Leute in einem Raum erzählen und der eine davon ist eine sprechende Socke. Und wir hatten ja trotzdem ein ziemlich hohes Volumen, also wie viele Clips wir machen sollen. Ne? Und dann kam noch Insta dazu, dann kam noch das dazu und die Preise sinken. Und dann musste ich halt irgendwann, damit wir irgendwie im Rahmen bleiben, damit wir überhaupt noch das, was wir machen wollen, noch machen können, habe ich dann mit AI-Tools experimentiert. Damals hießen die auch noch nicht AI-Tools, das waren so Deepfake Plus und so russische Sachen, wo ich ja teilweise von einem Revenge-Porn-Experten aus Minnesota beraten wurde. Mit den Tools habe ich gearbeitet und habe dann eben damit zum Beispiel eben ganz gute Face-Replacements hinbekommen können, sodass ich eigentlich mehrere Rollen gespielt habe. Und das ist keinem aufgefallen. Und dann habe ich da natürlich Blut geleckt. Aber eben, ich bin halt aus der Not zur KI gekommen. Und dann irgendwann jetzt so vor einem Jahr, kann man glaube ich sagen, ist das Ganze echt ganz krass abgehoben. Also jetzt gibt's halt richtig geile Modelle und du hast gefühlt jede Woche ein neues Update. Und wenn man sich überlegt, wie die Tools sich entwickelt haben, man nimmt das ja alles so für normal mittlerweile, aber das ist irre, das ist absolut oberirre. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem eigentlich jeder alles technisch umsetzen kann, wo du auch gar nicht, brauchst kein Prompt-Engineer und so ein Quatsch, du schreibst da hin, was du sehen willst. Es geht wirklich nur darum, kannst du dir vorstellen, hast du eine vernünftige Idee, dann kriegst du eigentlich alles umgesetzt. Und deswegen, ich arbeite lange mit KI, das Witz ist, als ich das dann irgendwann mal gesagt habe, was, wie, nein, im öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ja, klar. Also ihr habt ja die Patte nicht bereit bestellt. Um Gottes Willen, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal erstmal mit unseren Juristen sprechen. Also da gerade beim ZDF ist ganz, ganz, ganz strikt gegen den Einsatz. Beziehungsweise es gibt so eine Art ZDF-GPT. Das kann nix. Das darf man nutzen.
Klassiker.
Und insofern, ich will jetzt auch nicht irgendwo hocken, ganz ehrlich, wo ich nicht die Tools nutzen kann, in denen ich die Zukunft des Storytellings sehe. Also habe ich dann auch gesagt, unter anderem, gibt viele Gründe, jetzt machen wir mal was Neues und jetzt bin ich raus, weil ich kann die Comedy auch nicht mehr sehen. Jetzt mache ich wieder Werbung. Das habe ich ganz, ganz früher mal gemacht, 10 Jahre
Stimmt,
lang.
Du warst bei Jung von Matt, glaube ich, ja, bei Scholz und Friends. Du hast quasi die Texterschule komplett durchgemacht. Warst eigentlich in allen Comedy-Formaten, die es, glaube ich, irgendwie gab und die irgendwie relevant waren. Jetzt zurück zur Werbung. Aber ist eine interessante Beobachtung, weil ich erinnere mich an die Zeit damals, vor allem bei Funk, da war eigentlich alles erlaubt. Das war vollkommen irre. Da hat man einfach ausprobiert und gesagt, hier, nehmt Budget, wir haben genug davon und jetzt baut mal coole Sachen, damit sich ARD und ZDF so ein bisschen verjüngen. Und das hat zu ganz großartigen Formaten geführt und ich erinnere mich noch daran, dass das wirklich eine extrem wilde Zeit war, die Monate, die ich dann damals da in Mainz gesessen habe. Wie ist das heute? Ich meine, du sagst, du willst selbst gar keine Comedy mehr machen. Liegt das an der Patte oder ist es... gibt es da noch andere Gründe?
Nö, die Patte ist gar nicht mal so sehr. Wenn man sich mal überlegt, das war damals ja auch, als Funk neu da war, das war eine Once-in-a-Lifetime-Angelegenheit. Ja. Und sowas wird es auch nicht nochmal geben. Die durften nicht öffentlich-rechtlich handeln eigentlich, sondern das Wichtigste war, dass dieses Modell Funk nicht gleich wieder eingestampft wird. Ne? Das heißt, die waren rock'n'roll-mäßig unterwegs, die waren wie RTL auf Speed, die mussten einfach nur auf Reichweite kommen, die waren alles egal. Die kamen sogar auch zu uns und wenn wir da irgendwas hingelegt haben, das geht doch noch radikaler, kann er nicht an einen Steifen haben. So, also die wollten unbedingt auf die Kacke hauen und da waren sie natürlich bei mir gleich beim Richtigen. Aber dann irgendwann, man soll ja auch aus der Funkwelt rauswachsen, dann kommt man nämlich zur ARD und ZDF, dann lernt man eigentlich das richtige öffentlich-rechtliche Arbeiten kennen. Und das ist natürlich ganz anders. Also ARD und ZDF müssen sich nicht mehr am Markt beweisen. Die haben so eine Art Abo-Angebot, gegen das man sich nicht mal entscheiden kann. Das ist also alles total stabil finanziert. Und zum Thema, würde ich heute noch Comedy machen? Ich würde erstmal warten. Mhm. Also alle regen sich immer auf und Witze werden absichtlich falsch verstanden, damit man irgendwie nochmal eine Aussage über sich selber treffen kann. Das ist mir zu doof. Also ich gehe gerne nochmal in so einen kleinen Stand-Up-Keller, wo kein Internet zugegen ist, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal in dem Sinne mit Unterhaltung im Comedy-Bereich nicht mehr so viel zu tun.
Ich würde ja argumentieren, dass gerade in Zeiten wie diesen wir eigentlich mehr Comedy brauchen denn je, vor allem politische Comedy, aber...
Ja, brauchen? Über brauchen haben wir nicht geredet. Ne? Aber ich halte meinen Arsch da nicht hin, das kannst du schön vergessen.
Okay.
Ich habe 2 Kinder.
Ja, na gut. Ja, du hast ja auch Erfahrungen gemacht, glaube ich, mit so einer Bedrohungslage von der AfD. Das war damals ein viraler Clip vom Browser Ballett auch, wo ihr dann tatsächlich auch Besuch bekommen habt von einem AfDler.
Für einen Gag, genau, für einen Witz. Und das passiert dir von links wie von rechts. Mhm. Also das kann auch genauso passieren, dass ihr Fridays for Future hier rein swattet. Also,
sind mir jetzt keine Fälle bekannt, aber gut, wenn du das sagst, ja, na klar. Okay, wie gesagt, gut, keine Comedy mehr. Ich muss sagen, dass, um nochmal drauf zurückzukommen, weil es so großartig ist, ich denke gerne an diese Zeit zurück, da sind großartige Formate entstanden, auch so Gute Arbeit Originals war für mich Peak-Comedy der letzten 10 Jahre. Das war so großartig, es wurde nur nach 2 Jahren abgesetzt leider, aber was Katjana Gerz und Florentin Wilder gemacht haben, ist bis heute, wenn ihr das noch nicht kennt, Leute, zieht's euch bei YouTube rein. Gute Arbeit Originals ist das großartigste Comedy-Format, glaube ich, das es gab. Jetzt nichts gegen das Browser-Ballett, ja. Du hattest gesagt, das lief jetzt 10 Jahre, das heißt, ist vorbei?
Also das Browser-Ballett jetzt selber, da gibt es jetzt erstmal keinen Auftrag für, beziehungsweise es gibt keinen, der das bezahlen möchte und keinen, der es machen möchte. Das heißt, das ist jetzt, das wird jetzt so ein bisschen überführt. Es gibt ja noch Kanäle, die dahinter hängen und so weiter und so fort. Vielleicht wird das irgendwann mal wiederbelebt, sowas gibt es ja auch. Aber jetzt gerade müssen wir im Übrigen unterscheiden. Also das Gute bei Gute Arbeit Originals war ja, es war Comedy pur. Ja. Und das Browser-Ballett war auch Comedy pur eigentlich, ne? Also es wurde nie als Satire-Format gepitcht, aber es war auch ein bisschen Politik dabei und die ersten Clips, die dann irgendwie viral gegangen sind, das waren dann halt so Satire-Clips und dann haben wir uns auch gesagt, na gut, dann machen wir jetzt von dem, was gut funktioniert, machen wir einfach ein bisschen mehr. Und dann waren wir aber irgendwann in der Satirefalle. Und dann war irgendwann hieß es dann nur noch, ja, sag mal, was ist ja, aber wo ist denn hier der satirische Gegner? Musst du dich fragen, also wir machen doch Comedy. Nee, ihr macht schon lange keine Comedy mehr, ihr macht Satire. Und deswegen weine ich Gute Arbeit Originals auch nochmal hinterher, weil die es natürlich echt schwer hatten, weil die haben ja extra gesagt, wir machen keine politischen Inhalte. Ja. Das finde ich auch saustabil, dass sie es gemacht haben. Und ich wünsche sie mir zurück, aber.
Vielleicht kommt die Zeit, in der es eine Neuauflage geben wird. So ganz von der Comedy hast du dich ja jetzt nicht verabschiedet. Also wenn man sich so deine Clips anguckt, die du jetzt auch mit KI machst, die sind eindeutig KI generiert, ja, und durchaus auch hochwertig. Also man kann jetzt hier nicht von dem sogenannten AI-Slop sprechen, wo da einfach per Eingabe schnell was gefaked wird. Ja, manche reden auch von Cheapfakes, immer im Gegenzug von Deepfakes, finde ich ganz cool den Begriff. Sondern es sind durchaus hochwertige Produktionen, die du unter anderem für Viva machst. Vielleicht kannst du davon erzählen, also Viva nicht der Fernsehsender, der ehemalige, sondern Viva ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Institution aus UK, die sich für vegane, nachhaltige Ernährung einsetzt. Kannst du was über das Projekt erzählen? Weil das fand ich tatsächlich ein ziemlich cooles Video, was auch durchaus nachdenklich war, zum Nachdenken angeregt hat, aber irgendwo auch witzig.
Es war witzigerweise eine alte Browser-Ballett-Idee, und zwar Menschen in Freilandhaltung. Also was, wenn man einfach das umdreht und nicht sagt, Schweine in Freilandhaltung, sondern wir drehen es komplett 180 Grad und dann hast du halt eben so einen Hof, der wird von Schweinen betrieben und da sind dann so glückliche Menschen, die können sich da frei austoben, am Ende werden sie auch geschlachtet. Kurze Idee, das denn einigermaßen konsequent umgesetzt, auf so, ich glaube, 40 Sekunden ist es dann geworden. Und hat einfach Bock gemacht, weil die Idee, die gab's ja schon, die lag ja schon rum, aber das hätte man ja nie umsetzen können. Und das ist halt immer das, wo ich denke, wo KI am stärksten ist. Ich finde KI total scheiße, wenn du irgendwas machst, was du eigentlich mit herkömmlichen Mitteln auch machst, und du machst es aber nur, um Geld zu sparen. Ne? Dann finde ich es irgendwie, hat's ein Geschmäckle. Aber immer dann, und ich glaube, erfunden wurde KI auch dafür, dass du irgendwas machst, was es eben noch nicht vorher gab. Und deswegen fand ich das so cool, dass es wirklich möglich war, ein fotorealistisches Schwein zu zeigen, in einem netten Zwirn, dass da realistisch die Menschen da untersucht und realistisch dann auch also es muss realistisch sein. Sowas, so eine Idee lebt ja davon, dass du denkst, okay, das ist echt. Und das kriegst du halt mit traditionellen VFX-Mitteln so nicht hin, beziehungsweise echt nicht so, dass ich das irgendeine NGO leisten kann. Das wäre dann schon wieder Hollywood-Niveau. Und da würde ich auch bezweifeln, ob das alles dann auch so funktioniert. Und gerade so diese Cases, irgendwas zu erzählen, was du vorher nicht erzählen konntest, das ist halt einfach geil. Und da ist mir auch egal, ob es Werbung ist oder ob es Comedy ist oder sonst was. Dann finde ich es halt cool. Dann habe ich den Clip eben fertig gemacht. Und dann irgendwann, ich finde halt diese Spec-Ads, das war am Anfang was einfach nur ein Film, aber ohne Absender. Und dann dachte ich mir, ey, es ist ja eigentlich, also der ist ja so doof, ist der Film ja gar nicht. Also vielleicht regt er ja schon einige zum Nachdenken an. Und dann habe ich einfach mal so ein paar Organisationen angeschrieben, ob die nicht einfach Bock hätten, den einfach gratis zu kriegen. Und ich kann dann auch für Awardshows, kann ich dann deren Abbinder da hinten rankleben. Und das hat super geklappt. Dann habe ich eben Viva gefunden und die Juliet da, die war auch echt total unkompliziert und hat das dann gleich eben auf Instagram gelegt. Und ich glaube, jetzt ist das Ding bei, ich glaube, 1,5 Millionen oder so. Also es funktioniert, es konvertiert. Die haben jetzt mehr Mitglieder bei Viva. Die wollen die Kampagne jetzt strecken. Das heißt, ich telefoniere demnächst auch wieder mit denen, weil die gesehen haben, das funktioniert tausendmal besser. Weil die haben bislang auf Insta immer nur tote Schweine gezeigt. Ja. Ne, und da habe ich dir auch gesagt, das will ja keiner sehen. Ich meine, es ist richtig, aber versuch's mal so. Und hat, also so soll's sein, genauso ging's halt auf.
Finde ich eine coole Überlegung. Grundsätzlich erstmal, dass man natürlich Sachen leichter umsetzen kann. Das gilt für wahrscheinlich kreative Arbeiten genauso wie natürlich für Produkte. Aber würdest du sagen, dass KI Kreativität fördert?
Absolut. Ich mache das ja auch nicht erst seit gestern. Das ist halt nur so, was nicht funktioniert ist, wenn du sagst, dass du einfach solitär sagst, eine KI soll aus sich heraus kreativ sein. KI potenziert immer nur das, was eh schon vorhanden ist. Das heißt, wenn du ein Talent hast, wenn du eh schon irgendwie lustig drauf bist oder weißt, wie man eine Pointe aufbaut, weißt, wie man eine Geschichte erzählt, oder auch wenn du ein Typ bist, der spezialisiert ist auf Finanzen. Also all das, was du kannst, wird potenziert. So würde ich das dann immer sehen. Ne? Also der wird überhaupt nichts abgenommen, sondern es ist halt einfach eben dieses Second Brain. Und insofern kann ich die Frage eindeutig mit Ja beantworten, wenn man sie richtig stellt. Ja. Und wenn man nicht sagt, kann mir ChatGPT einen Witz erzählen. Das ist natürlich falsch. Ja.
Ja. Spannend. Also ein bisschen menschliche Leistung zählt durchaus dazu. Ja, oder vielleicht sogar sehr viel, wenn man natürlich
ja, das ist ja das Geile.
Ja.
Das ist ja das Geile, weil also ich bin jetzt auch nicht jemand, ich sehe schon das Problem, ne? Und ich sehe auch, dass wahnsinnig viele Leute Angst haben, dass ihr Job ersetzt wird. Und es ist auch so. Also da darf, ich finde auch die Leute so, dafür entstehen neue Jobs. Na, I don't know. Also das geht schon doch Richtung industrielle Revolution. Aber ich finde, man muss auch einfach ganz klar sagen, Leute, es ist ja auch nicht aufzuhalten.
Ja.
Ne? Also es wird nicht passieren. Nicht mal die EU wird sich hinsetzen und ein Gesetz verfassen und sagen, dass kein Mensch mehr durch KI ersetzt werden darf. Das wird nicht passieren. Das heißt, man muss sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen. Und in diesem Ganzen, wir haben Angst, dass wir ersetzt werden, finde ich, geht total viel unter, was in der praktischen Arbeit viel relevanter ist. Nämlich, deine Arbeit wird besser, deine Arbeit macht Spaß, du machst durch Automatisierung nicht mehr diese ganzen Affenaufgaben, die sowieso nie ein Mensch machen sollte. Dieses ganze repetitive Abheften, Anschreiben und so weiter und so fort. Das geht schon Richtung Marx'sche, wie nennt man das, Entfremdung, ja. Arbeitsentfremdung. Du kannst den ganzen Scheiß mit KI, auf den du eh keinen Bock hattest, also all das, was an Arbeit abfuckt, ja, das kannst du auslagern. Und das, was übrig bleibt, sind dann auch wirklich achtsame Arbeitsprozesse, also wirklich Management beziehungsweise echte Entscheidungen, für die es Menschen braucht. Und dadurch, dass du jetzt aber die Zeit hast und auch die Muße und nicht völlig platt bist, weil du erstmal den Vormittag irgendwie deinen ganzen Backlog aufgeräumt hast und so, dadurch entstehen dann auch wieder Potenziale und ein besseres Arbeiten. Und diesen Teil der Medaille, den darf man halt auch nicht vergessen. Und dadurch steigt natürlich nicht nur die Produktivität, sondern das setzt eine ganze Kette in Gang. Wenn deine Produktivität steigt, wenn die ganzen Nervaufgaben nicht da sind, dann bist du auch besser drauf.
Ja. Was für Tools nutzt du da konkret für, wenn du jetzt sagst, du lagerst dann auch irgendwie die Nervarbeiten aus, beziehungsweise wie nutzt du KI? Es gibt ja durchaus immer Überlegungen, dass man mal sein gesammeltes Werk einfach reinhaut in ChatGPT und guck mal, das habe ich an Büchern geschrieben, das habe ich an Videos produziert, jetzt kennst du mich, jetzt lass uns mal zusammenarbeiten. Machst du das ähnlich?
Na, also ich habe mit meinem Bruder und ein paar Familienmitgliedern, die alle auch einigermaßen fit sind und ein paar Entwickler sind dabei, versuchen wir hier gerade unterschiedliche Agentic-Tools so zu verschrauben, dass das wirklich auch Realität ist. Also, dass man wirklich sagen kann, du schreibst jetzt eine Mail an sagen wir mal, den Bot und kriegst das Arbeitsergebnis wieder. Viele reden ja gerade über OpenClaw und Moldbot, dieses Ding, das angeblich alles kann. Wir haben das getestet. Das Ding kann nicht viel, aber es könnte jede Menge. Ja. Und da sind wir halt eben gerade dran. Und ich teste eben genau diese Automatisierungsprozesse, teste ich jetzt eben an der eigenen Agentur, wenn man so will. Viel Trial and Error. Aber wir kommen dahin, dass du beispielsweise ganz sauber ordentlichen Outreach machen kannst. Also Klinkenputzen beispielsweise. Klinkenputzen ist gerade, wenn du in Gründung bist, ist ein Pain in the ass, ne? Und du kannst das halt vernünftig automatisiert machen, dass sich auch keiner zugespammt fühlt, also wenn du die richtigen Regeln setzt. Das ist ein Ding. Dann der ganze Backoffice-Scheiß, ne? Das kannst du ganz easy, du kannst mit Claude, das hat ja die Arme Claude Code, Claude Chat und dann Claude Desktop, kannst du auch sagen, also Claude bin ich ein Riesen-Evangelist. Da kannst du sagen, Cloud Desktop, klär den ganzen Kack auf meinem Computer. Also räum da auf, sammel da was zusammen, mach mir mal einen Stapel mit den Rechnungen fertig. Und das sind ganz, ganz viele kleine Aufgaben. Das Interessante ist, man muss halt einfach erstmal anfangen. Ne?
Ja.
Wenn man anfängt, dann merkt man langsam, ach so, und dann machst du weiter und dann machst du weiter und dann machst du weiter. Und dann merkst du halt irgendwann, wie, also dass es keine Spielerei ist. Bloß ich sehe halt, dass viele Leute da auch den Anfang noch nicht so richtig wagen. Was tragisch
ist. Genau, ich meine, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Furcht zusammen. Ja, gerade im Thema Datenschutz, du hast angesprochen, mach mir mal die Rechnung fertig. Wenn ihr euch jetzt hier fragt, wovon redet der eigentlich, hört euch gerne mal die Folge mit Elisabeth Lorange an. Da haben wir über OpenClaw bzw. Moldbook ausführlich gesprochen und was eigentlich so die Chancen, aber auch so die Hürden an Agentic AI sind. Denn es gibt da durchaus Sicherheitsbedenken. Ja, gerade wenn es dann um Finanzen geht oder wenn es um personenbezogene Daten geht. Aber ja, ich sag mal, ausprobieren und testen und sich im Grunde dann auch zu informieren, ist so der erste Schritt, um solche Agents dann auch zu bauen, wie du hier beschreibst.
Was? Naja, also dazu noch halt eben, ich hab so viele Beispiele. Also du musst jetzt nicht besonders tech-savvy sein. Ne? Meine Frau beispielsweise, die interessiert das alles gar nicht. Aber wenn man der dann einmal zeigt, guck mal, also ich frage dann die Leute immer, sag mir doch mal eine Sache, die an deiner Arbeit nervt. Ne? Und das sind in der Regel, sind das eben diese Bullshit-Aufgaben, für die du eigentlich immer überqualifiziert bist. Ne? Aber machst es trotzdem. Und dann geht das, da braucht man kein OpenClaw dafür. Das geht viel einfacher. Das kann, also jeder, der die deutsche Sprache, der eine Sprache beherrscht, kann sich dann mal eben hinsetzen. Und du musst nicht mal die Lösung formulieren. Du kannst unter anderem, du kannst teilweise Claude, kannst aber nur ein Problem sagen. Ja? Und dann kommt Claude eventuell schon gleich mit der ersten Iteration mit einer Lösung zurück. Und ich denke mir dann immer, wir haben jetzt so Produktivitätsdebatten in Deutschland, so dass Friedrich Merz will jetzt hier den ganzen Luxus cutten und so. Dann denke ich mir, okay, du willst mehr Produktivität, ja. Dann muss dem Knaben mal jemand sagen, du kannst pro Arbeitnehmer wahnsinnig viel Produktivität herstellen, wenn es vielleicht mal, keine Ahnung, so eine Art KI-Offensive oder so geht, ja. Gibt. Ne? Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe den versucht anzurufen, aber ich habe seine Nummer nicht.
Wie ist es denn, sag ich mal, wenn du jetzt du hast deine Agentur gegründet, beziehungsweise ich glaube, Schlecki Silberstein gibt es ja einfach als Brand ja schon sehr lang. Wie kommen denn da die anderen Kollegen und Kolleginnen mit klar? Ich meine, KI ist ja gerade in der Kreativbranche eigentlich ziemlich verschrien. Wir hatten das Thema auch schon, es ist gerade irgendwie so ein bisschen, wie viel wollen wir eigentlich die KI machen lassen? Wo ist die Grenze? Wie können wir das Ganze regulieren? Was kam da so für Feedback und wie gehst du damit um?
Naja, also ich bin jetzt hier momentan erstmal wieder in eine One-Man-Band, weil es jetzt gerade keinen Browser-Ballett zu produzieren gibt. Und in Gründung heißt wirklich, es steht schon ziemlich viel, aber wir sind noch nicht mal alle an Bord. Also das ist jetzt gerade jetzt am Start. Das ist halt einfach wahnsinnig dynamisch. Also ich kann jetzt schon arbeiten, ich kann jetzt schon Filme machen für Kunden, aber beim Film hört es ja auch nicht auf. Also wir überlegen uns vor allen Dingen jetzt gerade, wie sieht denn eigentlich eine Agentur jetzt aus übermorgen? Also weil wir können Kreativkonzeption machen, das können wir schneller und mit einem größeren Turnaround auch mit Hilfe von KI machen, speziell in der Umsetzung, wir müssen es ja nicht mehr drehen, beziehungsweise bin ich ein Freund von Hybrid drehen, ein paar Leute drehen, ja. Set Replacements in KI. So, dann hast du eigentlich viel zu viel Zeit noch, wenn du das, ne, und dann haben wir uns gedacht, okay, aber was wir genauso faszinierend finden, sind ja eben Agentic Tools, ja. Ne? Also, das sind ja beides Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammengehören, aber die Frage ist, warum? Und ich find's cool, mein Bruder find's cool. Ich versuche jetzt gerade ein paar Leute zu finden, die eben beides cool finden. Und jetzt geht's so ein bisschen dahin, dass wir überlegen, vielleicht kann man ja eine Agentur schaffen, die jetzt gar nicht so ein Bastard sein muss, sondern wo das ganz gut verzahnt ist, dass du sagst, du hast auf der einen Seite Kreativkonzeption, kannst aber auf der anderen Seite auch deinen Kunden Automatisierungslösungen anbieten. Das ist halt gerade so ein Ding. Also sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Ja. Und dann denke ich nein, weil ich glaube, so die klassische Kreativagentur, die wird es bald so auch gar nicht mehr geben. Die müssen auch umdenken.
Ganz sicher. Ich glaube, viele Kreativagenturen gucken sich da auch schon um, was für Lösungen sie finden können, ja, um, sag ich mal, effizienter zu werden. Im Zweifel dann vielleicht auch ihren KundInnen günstigere Preise anbieten zu können. Muss man ja auch überlegen, wenn man vorher so einen Texter vielleicht 2-3 Tage über eine Idee hat grübeln lassen, war es deutlich teurer, als jetzt mit einem Texter und einer KI das Ganze in 2-3 Stunden zu machen. Frage ist dann ja immer, werden die Produkte und Dienstleistungen günstiger? Oder gibt es einfach mehr Geld für alle? Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Ich glaube, die Glaskugel will ich hier auch nicht bemühen. Aber es ist eine spannende Zeit, glaube ich, für Kreativität, für vor allem Leute, die mit Kreativität Geld verdienen. Ich hab eine Idee für so Automatisierung, wie du relativ schnell extrem viele Fans bekommst. Boomer-Content. Also ich weiß nicht, ob du diese Sharepics kennst. Diese Sharepics, die bei WhatsApp-Familiengruppen rumgeschickt werden. Ja. Ich habe in den frühen Tagen, als Twitter noch Twitter war und als DALL-E gerade auf den Markt gekommen ist, also diese erste Bildgenerierungs-KI, habe ich so ein Experiment gewagt und habe Kalendersprüche generieren lassen. Habe die im Grunde in so Windows, so alten Windows-Fonts genommen und dann halt auf so ein Minion-Bild geklatscht. Und eigentlich könntest du, das könntest du halt wirklich automatisieren und hättest sofort 1 Million sensationelle Boomer-Content-WhatsApp-Share-Picks, die du sofort natürlich vermarkten kannst. Also die Idee schenke ich dir, wenn du was Neues
brauchst. Sehr gerne. Aber du hast ja gerade eben selber auch gesagt oder so angedeutet, ist das denn, führt das Ganze denn überhaupt zu besseren Arbeiten, zu einer höheren Qualität? Nein. Also alles wird billiger, aber es wird auch alles schlechter. Da müssen wir uns leider mit arrangieren. Ja. Wenn man ein geschultes Auge hat, dann gehe ich jetzt schon rum und gucke mir an, sehe auch auf Plakaten, aber auch Online-Werbung. Ich sehe schon, da hat sich jetzt keiner Mühe gegeben, sowohl einmal dieses Plakat zu gestalten. Ich sehe ganz, ganz schreckliche Bewegtbildinhalte, die wirklich aussehen wie eine Frühform von, was weiß ich was, Runway so. Aber die kommen damit durch oder denen ist es vielleicht egal. Das ist natürlich schade. Mhm. Aber da kannst du natürlich eben auch sagen, wenn die Leute mit sowas durchkommen, wie weit kommst du, wenn du es wirklich gut machst? Ne?
Also ja, ich meine,
man kann dem schon mit Qualität begegnen, aber in Summe wird alles schlechter. Ich meine, du hast ja sicherlich auch dieses berühmte Ben Affleck-Interview gesehen, wo er auch gesagt hat, unsere Filme müssen dümmer werden. Mhm. Wir müssen im Film immer den Plot erklären, weil die Leute das nicht mehr im Kino gucken, sondern beim Kochen und den Fokus nicht halten können. Da sagt er ja auch durch die Blume, unsere Filme können nicht mehr so spannend sein. Alles schlecht.
Weiß ich nicht. Also ich meine, das gab's doch vorher auch schon. Du hast entweder halt so eine erstklassige Werbeagentur bezahlt und hast dann wirklich einen geilen Clip gehabt, der hochwertig produziert war, oder du hast halt wenig Budget und hast dann halt eher das gehabt, was so, ja, keine Ahnung, dann halt irgendwie vor sich hin plätschert. So. Und ich glaube, das ist doch bei KI nichts anderes, oder? Wenn man jetzt weiß, okay, ich habe ein bisschen Budget und ich kaufe mir hier Qualität bei Schlecki Silberstein ein, dann bekomme ich natürlich deutlich bessere Videos und Kampagnen, als wenn ich es vielleicht irgendwie selbst mache oder wie halt damals in diesen frühen Social Media Tagen irgendwie den Neffen vom Nachbarn irgendwie in meine Kommunikation regeln lassen. Ja, für einen Apfel und ein Ei.
Aber das Problem ist halt das Pricing. Ja. Ne? Wir müssen mal irgendwie dahin kommen, dass es einigermaßen vernünftige und einheitliche Preise gibt. Also da kommen ja auch Leute an und sagen, du machst mir jetzt so einen Clip für 500 Euro. Ja. So, und denken, so läuft das jetzt. Also, und dann haben die gesagt, ja, ich habe das ja mal gesehen, das gibst einen Prompt ein, kriegst das Video. Kannst du mir das nicht mal für 500 Euro machen? Das ist natürlich Quatsch. Ja. Also Du wirst mit Sicherheit auf Fiverr irgendjemanden finden aus Sri Lanka, der dir das macht. Aber das ist jetzt halt eben das Ding. Ich habe jetzt die wildesten Sachen. Also es gibt Sachen, da kommen Leute an und sagen, für den Film gibt's 10.000. Das habe ich schon gehört. Und dann gibt es Leute, die sagen, es gibt 500. Da müssen wir aber natürlich, weil es eben so neu ist, alle gemeinsam lernen und vor allen Dingen auch alle die Arbeitsschritte verstehen. Und das hat ja der geschätzte Kollege Simon Meyer mal ganz gut aufbereitet. Es ist halt eben nicht nur, du drückst auf den Knopf und der Film wird fertig, sondern es sind exakt die gleichen Prozesse wie beim traditionellen Film, nur dass du halt nicht mehr ans Set rennen musst. Aber also, es steckt genauso wie Hirnschmalz, Planung drin und Umsetzung. Also es ist preiswerter, aber jetzt auch nicht viel, viel preiswerter.
Wir können mal ein bisschen auf die Praxis zu sprechen kommen. Wenn du sagst, so 500 Euro sind nicht drin, ja, das geht nicht. Wie prototypst du denn deine Gags konkret? Also wie sieht so ein Arbeitsablauf bei dir aus? Wenn ich jetzt komme und sage, hey, pass auf, Schlecki, ich möchte irgendwie 1 Million Minion-Share-Picks für meine WhatsApp-Familiengruppe haben. Wie würdest du vorgehen, beziehungsweise wie ist dein Arbeitsprozess?
Na, in dem Fall würde ich halt immer sofort gucken, was ist für dich der bequemste Weg, ne? Und ich finde das, also das ist ja das Geile gerade. Ich finde das total spannend, also Aufgaben zu bekommen in der Hinsicht, ne? Und dann erstmal zu überlegen, wie kriegt man das am schlausten hin? Was für eine Architektur muss man da aufbauen? Was muss man da in Reihe schalten? Dass du wirklich sagen kannst, du fängst heute an und du hast abends schon deine Datenbank. Und deine Datenbank ist halt schon auch vernetzt mit den Social-Media-Profilen, die du haben möchtest. Dahinter steckt dann aber auch ein Autoresponder, also dass du wirklich auch Interaktion betreiben kannst und so. Das finde ich dann einfach geil. Und da würde ich mich halt eben mit meinen Leuten hinsetzen und sagen, dass diese Weltidee, würde ich mal sagen, ne, diese Weltklasse-Idee, ja, ich frage, warum die jetzt erst entsteht. Wie kann man das am geilsten machen? Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, der einfach Spaß macht, weil man da auch einfach ins Flashen kommen kann. Und da kam dann und dann sagt dir einer, der einen Entwicklungshintergrund hat, sagte irgendwann, aber weißt du was, das Ganze geht auch noch interaktiver oder so. Oder das Ganze kann man natürlich auch direkt mit einer Monetarisierung verknüpfen. Also, dass du einfach nur noch deine PayPal-Credentials irgendwo ablegst und dann kommt die Kohle von alleine. Also viele sagen, dass das geht. Ich habe das jetzt auch noch nicht durchgetestet. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es genauso funktioniert. Aber das ist der Weg, den man dann erstmal sucht.
Spannend, weil das ja auch durchaus in die Beratung geht. Ja, es ist ja dann nicht einfach nur umsetzen, sondern auch drauf rumdenken, was kann man denn zusätzlich noch machen. Und das finde ich ganz spannend, weil ich beobachte das immer wieder auch bei mir selbst. Ich habe ja selbst einen Kollegen mittlerweile, der einfach Entwickler ist, weil ich als Soziologe und Medienwissenschaftler und Internetquatschmacher aus frühen Zeiten da einfach auch keine Ahnung habe, wie ich da das vor allem sicher aufsetze. Ja, worauf ich zu achten habe in der Architektur und Co. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Kreativität, oder nicht, die wir rauskommen. Wie stecke ich etwas zusammen, sodass es am Ende funktioniert? Und dann mit einem Experten drüber zu sprechen, worauf muss ich hier technisch achten? Was musst du coden? Was brauchst du vielleicht auch von mir, um das umzusetzen? Sehr spannend. Ja. Ja, mache ich die
gleich. Aber so habe ich das noch gar nicht gesehen. Es ist tatsächlich, genau, das macht deswegen so einen Spaß, weil es auch kreatives Arbeiten ist. Weil Kreativität heißt ja nicht immer nur, mach einen witzigen Film. Kreativität heißt ja vor allen Dingen erstmal, finde eine Lösung. Genau.
Ne? Deshalb bezeichne ich mich ja gerne auch als Creative Technologist. Habe ich irgendwann mal gehört in irgendeinem Meeting. Ballert. Ja, ne? Das ist ganz geil. Kannst du auch machen. Ja.
Gut.
Okay. Ja, pass auf. Ich glaube, wir sind am Ende dieses Interviews angelangt. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, und zwar ist jetzt ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ich finden, ist gar nicht ein anderes Thema. Ich habe jetzt einmal mal angeguckt, was in China haben die ihre Lehrpläne umgestellt für die Schulen. In China, das liest man jetzt in Deutschland, liest man, da lernen jetzt Kleinkinder schon KI. Mhm. So, das ist ja erstmal eine Schlagzeile. Ich habe das mal abgecheckt, wie die das machen. Und das ist das lohnt sich das mal anzugucken, was die Chinesen da abziehen, weil also die stellen die Lehrpläne um, aber die coachen halt eben auch die Lehrer. Also das ist nicht einfach nur, die Chinesen haben jetzt mal hier irgendwie was Neues erlassen, sondern das ist ein total ausgeklügeltes System. Und wenn ich mir dann denke, ich habe letztens mit meinem Sohn die Börden in Deutschland auswendig gelernt, ja.
Cool.
Und ich krieg so eine Krise, wenn ich hier sitze und Hausaufgaben von meinen Kindern angucke, weil ich denke, das ist tote Zeit.
Brauchst du das nicht in deinem Berufsleben?
Nee. Und ich mache das ja, und wir machen das jetzt so, also wir programmieren jetzt so ein bisschen Spiele, so eigene Roblox-Spiele und so, eben halt auch mit KI-Unterstützung. Mhm. Und da sehe ich dann halt, da sind die plötzlich aufmerksam. Und da zocken die aber nicht, sondern die finden Lösungen und so und sind inspiriert und es macht Spaß. Und das bewegt mich gerade. Deswegen, jeder, der interessiert ist, kann sich das mal gerne angucken, was konkret die Chinesen da machen und sich dann auch mal überlegen, wann nehme ich mein Kind eigentlich aus einer traditionellen Schule raus.
So weit würde ich nicht gehen.
Zeitverschwendung, ohne Witz. Es dürfen meine Kinder gar nicht
hören. Es ist so witzig, dass wir irgendwie in jeder Folge immer irgendwie auf das Bildungsthema kommen. Also es ist jedes Mal tatsächlich irgendwie. Aber es ist natürlich eine große Frage, ja. Wie gestalten wir diesen Wandel mit, auch an Schulen, auch frühkindlich? Was für Gefahren sind dabei und wie kriegen wir unser tatsächlich antiquiertes Bildungssystem dahingehend modernisiert, dass es Digitalisierung mitträgt und natürlich auch KI-Entwicklung. Lieber Schlecki, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. War schön, mit dir zu quatschen.
Gar nicht für. Hat mich auch
gefreut. Denk an mich, wenn du für den Minion WhatsApp Share Pick Boomer Generator den nächsten Grimme Award bekommst, bitte.
Ich werde gleich wirklich mal gucken, ob man das irgendwie an PayPal knüpfen kann. Ja. Das ist ja, müsste eigentlich. Ich sag dir Bescheid, dann machen wir 50-50 mit deiner Idee.
Freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank für die Fairness. Schlecki, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ja, das war Schlecki Silberstein. Coole Sache. Ich meine, der war wirklich einfach der Comedy-Held oder einer der Comedy-Helden im Internet so aus meiner Jugend. Und es ist interessant zu sehen, dass er sich auch im Bereich KI jetzt bewegt. Und das zeigt für mich einfach auch nochmal, dass für KI so ein gewisses Out-of-the-Box-Denken, so eine Kreativität dazugehört. Denn egal, wie man Bilder, Videos, Sounds generiert mit KI, man muss einfach irgendwie so ein bisschen schauen, wo soll es hingehen. Und das funktioniert natürlich gut, wenn man ja kreativ denkt. Bleibt uns noch übrig, die Folge einmal zusammenfassen zu lassen. Liebe Kollegin, ich habe mir gedacht, ich versuche das jetzt mal mit umgedrehter Psychologie, pass auf. Liebe Kollegin, fass mir doch mal diese Folge in 20 Sekunden zusammen, aber so unwitzig wie möglich.
Also, ganz sachlich. Schlecki erzählt, dass er keine Comedy mehr macht, weil es politisch zu heikel ist. Er nutzt KI, weil Budgets kleiner wurden und er hat jetzt eine Agentur. KI kann Arbeit erleichtern, Er hat einen Clip mit Schweinen und Menschen gemacht und am Ende kritisiert er kurz das Bildungssystem. Fertig. Keine Pointe.
Ja, keine Pointe. Perfekt. Würde schon das Tweet durchgehen. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr euch so ein Outro auch mal erstellen lassen wollt, das könnt ihr tun. Folgt einfach dem Link in den Shownotes, dann kommt ihr direkt zum Bot zu dieser Folge. Da könnt ihr euch alles erklären lassen, was ihr vielleicht nicht verstanden habt, wenn wir ein bisschen zu viel aus der Medienbubble generdet haben, wenn ihr irgendwie gewisse Dinge nicht verstanden habt oder wenn ihr einfach ein bisschen mit dieser Folge interagieren wollt. Ist for free. Einfach in den Shownotes dem Link folgen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.